Ich denke an ein seelsorgliches Gespräch zurück mit einem Ehemann, der gerade von seiner Frau verlassen worden ist. Und die Fragen, warum hat sie mich verlassen? Was habe ich falsch gemacht? Ich habe mich doch total für sie eingesetzt. Und dass ich jetzt etwas mit einem anderen begonnen habe, was hat der denn, was ich nicht habe? Warum nur? Ich hätte das nie geglaubt, dass das zwischen uns mal so würde und sie mich verlässt. Diese Gespräche gehen zu Herzen. Genauso wie der Text, den ich jetzt vorlese aus Jeremia 2, da spricht nämlich Gott so. Und er sagt, ich kann es mir nicht erklären, warum meine Leute mich verlassen haben. Der Text hat mich ganz tief bewegt. Und ich wünsche das heute jedem hier, dass ihn dieser Text zutiefst berührt. Und dass er Fantasie und Kreativität von Gott geschenkt bekommt, um sich selber zu dem Gehörten in Beziehung zu setzen. Verschmähte Liebe. Ein längerer Text. Der Herr sagte zu mir, zu Jeremia, geh und verkündige alle Leuten in Jerusalem. So spricht der Herr. Ich erinnere mich, Israel, wie vertrauensvoll du mir zugetan warst in deiner Jugend. Wie du mich liebtest in deiner Brautzeit. Du bist mir gefolgt in die Wüste, im Land, wo nichts wächst. Damals hast du mir allein gehört, wie die erste Frucht des Ackers. Wer sich an dir vergriff, der machte sich schuldig und der wurde bestraft. So spricht der Herr. Was hatten eure Vorfahren an mir auszusetzen, dass sie sich von mir abwandten, nichtigen Götzen nachliefen und so selbst zunichte wurden? Sie fragten nicht mehr nach mir. Dabei war ich es doch, der sie aus Ägyptenland herausgeführt und ihnen in der Wüste sicher den Weg gewiesen habe, in dürren Steppen und finsteren Schluchten, in einem Land, das niemand bewohnt und niemand durchwandert. Ja, ich war es, der sie in ein fruchtbares Land brachte, um euch mit all den Köstlichkeiten zu speisen, die es hervorbringt. Aber kaum wart ihr dort, habt ihr mein Land verdorben und mir mein Eigentum zum Abscheu gemacht. Alle beteten zu Göttern, die nicht helfen können. Darum muss ich der Herr euch anklagen. Schaut doch mal zu euren Nachbarländern und erkundigt euch, ob irgendwo etwas Ähnliches geschehen ist wie bei euch. Hat je ein Volk seine Götter ausgetauscht? Und die sind noch nicht einmal Götter. Mein Volk aber hat mich ausgetauscht gegen Götter, die ihm nicht helfen können. Obwohl es doch meine ganze Herrlichkeit gesehen hat. Himmel, erschrick darüber, sagt der Herr. Schaudere, bebe vor Entsetzen. Mein Volk hat ein doppeltes Unrecht getan. Mich, die lebendige Quelle frischen Wassers, hat es verlassen. Und stattdessen gräbt es sich Löcher für Regenwasser, die auch noch rissig sind und das Wasser nicht halten. Der Herr sagt, Israel, du bist doch kein Sklave. Und schon gar kein geborener Sklave, für den es keine Befreiung gibt. Wie konnte es denn mit dir so weit kommen? Warum haben deine Feinde dich jetzt niedergeworfen? Das alles hast du dir selbst zuzuschreiben, Volk Israel. Ich, der Herr, dein Gott, ging dir voraus und wollte dich führen. Doch du hast dich von mir abgewandt. Was nützt es dir jetzt? Nach Ägypten und Assyrien zu laufen. Sie wollten dort militärische Hilfe haben, um dort Wasser zu trinken. Dich trifft die Strafe für deine eigene Bosheit. Es rächt sich, dass du mir den Rücken gekehrt hast und nicht mehr das Angesicht. Sieh doch ein Land ein, wie viel Leid und Elend es bringt, dem Herrn, deinen Gott, davonzulaufen und ihn nicht mehr ernst zu nehmen, sagt der Herr, der Herrscher über die ganze Welt. Der Herr sagt, eigentlich wolltest du von jeher mir gar nicht dienen. Es war dir eine Plage und eine lästige Pflicht. Ich will endlich frei sein, sagtest du. Du legtest dich hin und jetzt wird's hart. Wie eine Hure auf jeder Anhöhe, unter jedem Baum. Ich hab dich als edle Rose gepflanzt. Du warst ein gutes, erlesenes Gewächs. Aber was ist nun aus dir geworden? Ich sehe nur noch die wuchernden Ranken eines verwilderten Weinstocks, den ich nicht mehr wiedererkennen kann. Wie kannst du behaupten? Ich bin doch gar nicht schmutzig. Mit den Baalen, mit diesen Göttern, da hatte ich nichts zu schaffen. Sieh doch mal dein Treiben im Tal. Mach dir klar, was du getan hast. Wie eine flinke, junge Kamelstute in der Brunstzeit läufst du hierhin und dorthin. Israel, gib Acht. Du läufst dir noch die Schuhsohlen durch. Von dem vielen Umherrennen trocknet dir die Kehle aus. Von mir habt ihr euch völlig abgewandt. Aber zu Holzfiguren sagt ihr, du bist mein Vater. Und zu Bildern aus Stein, du bist die Mutter, die mich geboren hat. Wenn euch jetzt das Unglück trifft, schreit ihr, Herr, komm und hilf uns. Wo sind denn eure Götter, die ihr euch zurechtgemacht habt? Sie sollen kommen und zusehen, ob sie euch retten können. Sie sind doch so zahlreich. Warum, sagt der Herr, klagt ihr mich an? Ihr wolltet doch von mir nichts mehr wissen. Vergeblich habe ich euch geschlagen. Ihr habt keine Lehre angenommen. Kann ein Mädchen seinen Schmuck vergessen oder die Braut den prächtigen Gürtel ihres Hochzeitskleides? Aber du hast mich vergessen. Schon seit vielen, vielen Jahren. Der Herr sagt, in der Jagd nach Liebhabern bist du unübertrefflich. Deshalb merkst du es gar nicht mehr, wenn du schuldig wirst. Auch an anderen Menschen. Und du wagst es noch zu sagen, ich bin frei von Schuld. Der Herr ist gar nicht mehr zornig auf mich. Darum mache ich dir den Prozess. Warum hast du es so eilig, den Bündnispartner zu wechseln? Ägypten hilft dir so wenig wie Assyrien. Auch von dort kommst du enttäuscht und ratlos zurück. Denn der Herr hat die Mächte verworfen, auf die du deine Hoffnung setzt. Du wirst bei ihnen kein Glück haben. Das geht unter die Haut. Die erste Liebe, großartig, heißt es hier. Wie bist du mir so vertrauensvoll zugetan gewesen in deiner Jugend? Wie liebtest du mich in deiner Brautzeit? Du bist mir überall hin gefolgt. Du hast allein mir gehört. Zwischen uns beiden passte gleich kein Blatt Papier mehr. Kein Fremder hatte dort eine Nähe. Wir waren wirklich ein Herz und eine Seele. Und wer sich an dir vergriff, der machte sich schuldig und der wurde von mir bestraft. Ich habe mich total für dich eingesetzt, sagt Gott. Das war die erste Zeit. Und jetzt, ihr Lieben, so spricht der gehörnte Liebhaber. Kennt ihr den Ausdruck? Meine Frau sagte, kennen die gar nicht hier in Speyer. Der gehörnte Liebhaber, das ist Gott. Gott, der große Liebhaber unseres Lebens. Was für eine große Liebe war das zwischen euch und mir. Ich habe euch aus Liebe auserwählt unter den vielen Völkern. Nicht, weil ihr besonders groß und stark und schön wärt. Ihr wart das Kleinste, sagt er. Mein Herz war bei dir. Mein Herz hat euch auserwählt. Ich habe euch aus der Sklaverei rausgepaukt aus Ägyptenland. Ich habe euch Wegweiser zum Leben gegeben, Planken, zwischen denen ihr euch gut bewegen konntet. Ich habe euch ein Land, in dem Milch und Honig gegeben, das heißt, wo ihr wirklich Lebensqualität erfahren konntet und leben konntet. Und ihr seid mir mit großer Treue und Hingabe und Liebe gefolgt. Euer Herz hing an meinem Lippen. Da war Liebe da von euch. Ihr wart stolz auf euren Gott. Eine große Liebe. Und die Nachbarvölker, die waren neidisch auf euch. Wegen mir, wegen dem Gott. Die haben euch beneidet wegen eurem Gott. Wegen der Beziehung, die wir miteinander hatten. Und ich habe euch, meine Geliebten, gesegnet. Ich habe euch viel Gutes getan. Eine edle Rose habe ich gepflanzt. Mit euch eine edle Rose. Ein extra ausgesuchtes Gewächs. Ich habe mir so viel von euch versprochen. Ihr wart etwas Besonderes. Ihr wart mein Augapfel. antastbar. Und wehe, wer euch antastet, der tastet mich an. Durch alle Gefahren in der Wüste, Bibelleser kennen darum, da habe ich euch geleitet. Ihr habt meine Herrlichkeit gesehen. Das heißt, ihr habt wirklich einen tiefen Blick von meiner Gottheit empfangen. Wer ich bin, was ich einsetze, wie ich euch liebe, welche Wunder habe ich getan, wie seid ihr reich beschenkt. Ich war eine immer quellende Lebensquelle für euch. Das kann man doch nicht vergessen, oder? Wir sind eine ganze Menge Frauen heute Morgen hier, die geheiratet haben. Habt ihr noch eine Ahnung, wie euer Brautkleid ausgesehen hat? Vergisst eine Frau nie, oder? Ist ja immer so typisch. Ich weiß nicht, ob es wahrscheinlich in Familien. Also, wenn meine Frau auf einer Hochzeit war, die sagt mir sofort, was sagt eine Frau? Wie die Braut aussah. Vielleicht danach kommt dann, was es zu essen gegeben hat. Die Männer fragen, wie viele waren denn da? Und wer war denn da? Kann eine Braut je vergessen, wie sie aussieht? Und manche pflegen ihr Brautkleid, bis sie, was weiß ich, 80 sind. Unmöglich! Eine Braut wird nie das Brautkleid vergessen. Nie! Unmöglich! Und Gott hatte eine Erwartung. Da heißt es, ich dachte, du würdest mich wegen all des Guten, was ich dir erwiesen habe, lieber Vater nennen und niemals von mir weichen. Das war meine Erwartung. Dass ich dir das Herz abgewonnen hätte. Und dass du niemals von mir weggehen würdest. Ich dachte, deine Liebe wäre mir sicher. Du bliebest mir treu. Lebenslang. Ich bliebe dein Gott. Das Wertvollste in deinem Leben, den du liebst, den du ehrst, den du vertraust, den du folgst, wie niemand anders. Ich dachte, sagt Gott. Ihr Lieben, lassen wir uns hier an dieser Stelle mal so ganz persönlich mit hineinziehen und fragen. Ich, Gott, dachte, du würdest mich wegen all des Guten, was ich dir erwiesen habe, lieber Vater nennen und niemals von mir weggehen. Das ist die Erwartung Gottes an dich. Das ist die Erwartung Gottes an mich, an jeden von uns. Gott ist unser Schöpfer. Gott ist der, der uns erhält. Niemand macht einen Schnaufer ohne ihn. Und wenn er seine Hand abzieht, sieht schlecht aus. Und wir singen oft in einem alten Kirchenlied, in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel bereitet? Und wie hat uns Gott mit seinem Christus beschenkt? Der hat uns das Herz abgewonnen, dass uns jemand so liebt, dass er sein eigenes Leben dran gibt. Das haben selbst unsere irdischen Mütter nicht geschafft. Das hat uns das Herz abgewonnen. Und seine Liebe steht heute noch. Aber wie ist es mit unserer? Gott fragt heute Morgen, steht deine Liebe zu mir noch? Und Gott fragt uns so, wie Jesus den Petrus fragt, hast du mich lieb? Das ist eine Frage, der kann man nicht ausweichen. Hast du mich lieb? Nicht, ob ich irgendwo an Gott glaube, der irgendwo etwas geschaffen hat und so weiter. Hast du mich lieb? Sagst du noch, lieber Vater, heißt es hier. Sagst du noch, außer dir, Herr Jesu Christ, soll mir auf Erden nichts lieber werden? Oder mit Paul Gerhardt, Gott ist das Größte. Gott ist das Schönste. Und Beste, Gott ist das Liebste und Allergewisseste aus allen Schätzen, die es gibt. Der edelste Hort, das edelste Geschenk. Das bist du, Gott, mir. Ich hatte gedacht, dein Herz gehörte mir. sagt Gott. Und dann ist es doch passiert. Der unbegreifliche Treuebruch. Was bei einer Braut nie passiert, das habt ihr mir getan, sagt Gott. Du hast mich vergessen. Und die Geschichte geht schon seit einiger Zeit bergab, die Liebesgeschichte zwischen uns, auf deiner Seite. Das hätte ich nie gedacht, sagt Gott. Dann heißt es hier, wie eine Frau, die einen neuen Liebhaber findet und ihrem Mann untreu bist, so hast du mir die Treue gebrochen. Hätte ich nie gedacht, sagt Gott. Gott ist enttäuscht. Gott ist verletzt. Und Gott hat einen tiefen Schmerz in seinem Herzen. Tiefen Schmerz. Und jede Zeile hier atmet den Schmerz Gottes und die Enttäuschung wieder. Er klagt über die Untreue seines Volkes. Aber der Gott, der klagt, der noch ein Streitgespräch mit seinem Volk sucht, der ist immer noch ein Gott, der ein Interesse an uns hat, der uns nicht laufen lässt. Egal, was aus ihm wird, ich kann darauf verzichten. Egal. Der uns einen Wert zugemessen hat und beibehalten hat, der uns einfach nicht abschreiben kann. Der Gott der Bibel hat Herz. Und deshalb fühlt er den Schmerz. Und er fragt mich und er fragt nach und nimmt mich ernst als Gesprächspartner. Gott will wissen, sag mal, warum bist du mir untreu geworden? Warum? Denke doch einmal darüber nach. Warum? Da heißt es hier, was hast du an mir auszusetzen? Dass ihr euch von mir abwendet und den nichtigen Götzen und Göttern abwendet. Ich bin so dabei, dass ich kaum weiterschalte. Überlegt doch einmal, was hat die Liebe in dir erkalten lassen? Wo liegen die Gründe für deinen Ehebruch zu mir? Ihr habt euch doch was davon versprochen. Man tauscht doch nur etwas ein, wenn man gegen etwas Besseres, oder? Nicht gegen etwas Schlechteres. Und dann kommt dieser Satz, den viele kennen. Mein Volk hat doppelte Sünde verübt. Mich, die Quelle frischen Wassers, hat es verlassen. Und stattdessen gräbt es sich Löcher für Regenwasser, die auch noch rissig sind und das Wasser nicht halten können. Hier wird das schwierige und sperrige Wort Sünde einmal ganz anders definiert, ja? Ganz anders definiert. Und man bedenke, wenn das Wort Wasser fällt, was das im Orient bedeutet. Ich habe gestern Fußball gespielt, wäre fast gestorben. Ich habe gedacht zu meiner Frau, das war das erste Mal, wo ich richtig in die Krise kam, musste eine Mütze aufsetzen, es war so heiß. Meine Frau sagt, habe ich gleich gesagt, bleib zu Hause. Aber das ist leichter gesagt als getan, ja? Hört man nicht so drauf. Das Wort Sünde, das Bild vom Wasser an der Stelle. Und sie sagt, Gott, ich bin die unaufhörlich quellende, frische, Lebenswasser spendende Quelle. Und ihr habt mich verlassen. Und ihr habt eingetauscht, mich die Quelle gegen abgestandenes Regenwasser aus irgendeiner Zisterne, was auch noch faulig riecht. Das macht kein Gartenbesitzer. Das macht kein Hobbygärtner. Und das hat der Mensch gemacht, sagt Gott. Ohne Bild, ihr habt mich, euren Gott und Schöpfer, verlassen und ihr habt euch anderen Herren zugewandt. Ihr habt mich ausgetauscht gegen Götter und Götzen. Merken wir, es geht also beim Wort Sünde gar nicht um Moral, um Lügen, Stehlen und diese ganzen Dinge da. Die sind auch ungut, gar keine Frage. Sondern es geht darum, dass wir uns von der Quelle abnabeln. Dass wir sagen, na, und dass wir woanders hingehen und dass wir da unseren Lebensdurst stillen möchten. Es geht darum, dass Gott nicht mehr die Hauptsache in unserem Leben sein darf. Dass wir ihn nicht mehr vor allem anderen, was auch schön ist und was wertvoll ist, dass wir ihn nicht vor allem anderen ehren und lieben und achten und vertrauen und ihm folgen. Dass wir zwar noch irgendwie religiös sind, aber dieses Wort, was hier heißt, lieber Vater, das fällt nicht mehr. Die Beziehung ist gestört. Und man wendet ihm nicht mehr, und das finde ich ein grandioses Bild, man wendet ihm nicht mehr das Angesicht zu, sondern ein hochinteressantes Bild. Und das ist ein Eigentor, darf ich es mal so sagen. Sünde ist immer Selbstschädigung, oder jemand hat einmal gesagt, Sünde ist Dummheit. Das, was kein Hobbybesitzer macht, Hobbygärtner macht, das macht der Mensch. Das macht der Mensch. Wie sollte man das sonst nennen, wenn man auf den Hauptgewinn verzichtet und stattdessen einen Trostpreis vorzieht? Wie sollte man das sonst nennen, wenn jemand vielleicht die blaue Mauritius zu Hause hat und der tauscht sie ein gegen eine 70er Briefmarke von heute? Wie sollte man das sonst nennen, wenn man frisches Quellwasser verachtet und abgestandenes Regenwasser vorzieht? Wie sollte man das denn sonst nennen, wenn man das, was dem Leben Gewicht und Tiefe und Weite und Wert und Sinn und Halt und Geborgenheit und Perspektive gibt, wenn man das eintauscht gegen andere Götzen und Götter? Mein Volk hat seine Herrlichkeit eingetauscht gegen ohnmächtige Götter. Und Gott ist auch so ein bisschen ironisch und sagt, ruft du doch mal, dass sie euch helfen können. Das heißt, macht doch mal die Probe aufs Exempel, ob eure Götter und das, was euch so viel wert ist, ob das wirklich euch durchs Leben führen kann. Wer nicht an Gott glaubt, der glaubt ja nicht an nichts, sondern ersetzt Gott durch etwas anderes. Und daran hängt er. Glauben tut jeder, auch der Atheist. Damals huldigte das Volk den unzähligen Familien- und Naturgöttern, hauptsächlich dem Fruchtbarkeitsgott Baal, so nannte man den. Von dem hat man sich Lebenssteigerung erwartet. Sicher glaubte man noch an Gott, aber er war einer unter vielen. Jesus ja und alles und vieles andere. Die löchrigen Brunnen und rissigen Zisternen, die Götter haben viel Gesichter. Luther hat einmal gesagt, ich glaube, er war es. Unser Herz ist eine unendliche Götzenfabrik. Unser Herz ist unendlich damit beschäftigt, Gottersatz zu schaffen. Das kann eine Ideologie sein, der man sich verschreibt. Das kann auch sein, dass meine Maxime ist, Erfolg und Geld verdienen. Nichts dagegen. Niemand spuckt darauf, wenn die Rente höher wird. Bei mir wird sie jetzt höher, habe ich meiner Frau gesagt. Und das Gehalt und so weiter. Das können Beziehungen sein, die uns wichtiger sind als Gott. Es gibt einen Fortschrittsglaube und eine Wissenschaftsgläubigkeit. Achten wir mal auf die Formulierungen. Fortschrittsglaube und Wissenschaftsgläubigkeit. Das sind religiöse Formulierungen. Ich denke an Menschen, denen wird die Natur zum Gottersatz. Ich denke an Menschen, die einen Gesundheitswahn haben. Gesundheit ist ein hohes Gut. Aber es ist nie das Höchste. Nie das Höchste. Oder einen Körperkult pflegen. Oder bis hin zu fernöstlichen Gurus. Das hat ja irgendwie etwas Naives, oder? Man könnte fast alles aufzählen. Auch viele gute Dinge und wertvolle Dinge, die können einen zum Gottersatz sein. Die man austauscht. An die Stelle Gottes setzt. Schlimmer noch, manchmal haben wir uns auch selbst zu Göttern gemacht. Das betrifft den Lebensanfang und das Lebensende. Wie selbstherrlich bestimmt auch hier heute der Mensch, ob Leben, neues Leben entstehen darf oder nicht. Ob Leben weiterleben darf oder nicht. Da ist uns Ehrfurcht vor dem Leben verloren gegangen. Und unsere Zeit steht nicht mehr in seinen Händen, sondern viele Menschen möchten das selbstbestimmt in die Hand nehmen und auch ihr Lebensende bestimmen. Auch eine Form der Abwendung von Gott. Wer Gott nicht mehr will, der sucht sich und er bastelt an seinem Ersatz. Ludwig Erhard, wer weiß, wer das noch ist, wer das war, hat nicht bei einer Hilfe, er hat nicht bei Bayern München gespielt. Das ist einer der ersten Bundeskanzler und er hat mal folgenden Satz gesagt: Ich wollte dem deutschen Volk Wohlstand sichern nach dem Krieg. Ich wusste aber nicht, dass ich damit gleichzeitig die Kirchen und die Altäre leere. Er ist ja der Vater des Wirtschaftswunders, so sagt man ihn. Das habe ich nicht gedacht. Das habe ich nicht gedacht. Ich wollte, dass es ihnen gut geht. Dass gut geht, aber scheinbar irgendwie, wodurch auch immer, eine Abkehr von Gott bewirkt. Das habe ich nicht bedacht. Gott kann es nicht begreifen. Das ist unbegreiflich. Und er sagt, ihr lieben Leute, macht doch mal einen Religionsvergleich. Schaut doch mal in euren Nachbarländern, wo man irgendwelchen Götzen nachfolgt und so weiter, wo man Steine anbetet oder Holzfiguren irgendwo hat und so weiter, ob sowas Ähnliches bei denen vorkommt. Wisst ihr, das hat mich unheimlich geärgert, dass Khomeini, das war der, der lange Zeit im Iran geherrscht hat, der hat einmal den Satz gesagt, das christliche Abendland ist religiös unter aller Würde. Wisst ihr, was das Schlimme ist? Der Mann hat sogar recht. Das ist unter aller Würde. Da kommst du nach Europa, da kommst du nach Deutschland, in das sogenannte christliche Land. Da suchst du Menschen und gehst du davon aus, dass die beten, dass sie vor dem Essen in der Kantine beten und vieles andere mehr. Wie sagte jemand, ein halbes Jahr in Deutschland gewesen. Nur ein einziger habe vor dem Essen gebetet. Und dann bist du so enttäuscht. Da bist du enttäuscht. Schaut mal, ob es sowas gibt in anderen Religionen, sagt Gott. Fahrt doch übers Meer. Und das alle sind noch nicht mal Götter. Mein Volk hat mich ausgetauscht gegen Götter, die nicht helfen können. Und dabei hat es meine ganze Herrlichkeit, diesen Himmel erschrickt darüber. Schaudere, bebe vor Entsetzen. Gott fragt uns heute Morgen, was habe ich dem sogenannten christlichen Europa alles geschenkt? Die Reformation, Werte und in der Tat, Mitmenschlichkeit ist nirgendwo so groß wie bei uns, auch bei den Ausläufern noch des christlichen Abendlandes. Was habe ich nicht Deutschland alles geschenkt? Im Wiederaufbau, in der Wiedervereinigung. Wer hat in einem solchen goldenen Zeitalter gelebt, wie wir? 70 Jahre Frieden. Manchmal denkt man, was unsere Kinder noch erleben. Was ist daraus geworden? Was bin ich noch in Deutschland? Was ist aus der ersten Liebe geworden? Oder dürfen wir es doch lieber persönlich noch machen? Lasst uns einmal ganz ehrlich fragen. Ist Jesus noch die Mitte meines Denkens und Handelns? Welchen falschen Götzen, in Anführungsstrichen, laufe ich vielleicht nach? Oder anders, wo ist meine erste Liebe zu Jesus durch Untreue bedroht, dass mir andere Dinge viel wichtiger sind, wenn ich mal ganz ehrlich bin? Was hat in meinem Fühlen, Denken und Handeln einen solchen Stellenwert eingenommen, dass es Gott an die Seite drängt? Fragen? Unbequeme, zugegebenermaßen, aber vielleicht aufrüttelnde. Gott klagt über sein Volk und die Menschen, die ihn verlassen, weil sie ihm nicht gleichgültig sind, weil ihm das an die Nieren geht. Und er will zum Nachdenken bringen. Da steht doch auch das Wort in Vers 20 in der guten Nachrichtübersetzung. Der Herr sagt, es ist dir lästig, an mich zu glauben und mir zu dienen. Das ist ja eine lästige Pflicht. Ich will endlich frei sein, sagst du. Ihr Lieben, auch da muss man sich immer mal fragen, Gottesdienst, Routinebesuch, Routinegang, statt Begegnung mit meinem mich liebenden Herrn? Fragezeichen. Bibellesen, Pflichtlektüre, damit einer befriedigt wird irgendwo im Himmel. Und ich sehe es nicht mehr, dass der Liebesbrief meines Herrn auf mich wartet. Und dann bin ich bei der Frage, hat sich die Untreue, so sagt Gott, hat sich der Partnerwechsel gelohnt? Und dann muss man ehrlich einmal fragen, lebt es sich wirklich besser ohne Gott? Man muss viel kritischer und selbstreflektierter nachdenken. Lebt man ohne Gott besser? Glücklicher, heiler, freier, gerechter, verantwortlicher, liebevoller, mitmenschlicher, zufriedener, ruhiger? Funktionieren die Ehen ohne mich besser? Wenn man die Politik, wenn man aus der Politik Gott herausdringt, klappt das dann besser mit den Konferenzen? Wenn man in der Schule, so hat es die Tochter von Billy Graham einmal gesagt, was wollen wir denn? Wir haben doch Gott überall rausgedrängt, wir wollten ihn doch nicht. Er war doch lästig. Und jetzt schauen wir mal die Ergebnisse an. Ist es besser geworden? Humaner geworden? Könnt ihr ohne mich ruhiger und trostvoller sterben? Und vor allen Dingen mit begründeter Hoffnung, nicht mit irgendeinem Wunschdenken an der Stelle. Ihr Lieben, das sind Fragen, denen muss man wirklich nachgehen. Die Freiheit von Gott macht uns oftmals zum Spielball fremder Mächte. So wie hier Ägypten und Assyrien, wo man sich viel erhofft und wird wirklich ein Spielball dieser Mächte. Und es gibt Menschen, die rühmen ihre Freiheit von Gott. Das habe ich schon längst hinter mir. Und ich bin frei. Und wenn du mit ihnen tiefer mal sprichst, dann merkst du an manchen Stellen, wie sie gefesselt und gebunden sind. Das beginnt beim Stolz und manchem anderen. Immanuel Geibel, der hat das einmal toll ausgedrückt. Glaube, dem die Tür versagt, steigt als Aberglaub ins Fenster. Weil die Götter ihr verjagt, dann kommen die Gespenster. Dann kommt die Angst. Und da kommt der Schicksalsglaube. Da fahre ich mich irgendwo fest. Da fürchtet man sich vor allem Möglichen und Unmöglichen. Da kommt so eine Unruhe ins Leben hinein. Man hat keine Reserven mehr, nur sich selbst. Und man hat auch keinen Müllabladeplatz, den man immer als Mensch benötigt. Unglaube hat immer Folgen. Und letztlich negative Folgen. Christian Morgenstern hat diesen Satz mal gesagt, der fiel mir so ein bei der Predigtvorbereitung, kennt ihr gewiss. Wer Gott aufgibt, löscht die Sonne aus, um mit einer Laterne weiterzuwandern. Der löscht die Sonne aus, um mit weniger Gutem weiterzuleben. Ihr Lieben, und jede Umkehr zu Gott, da geht es ja nicht darum, Gott bei der Laune zu halten oder sich irgendwo einen Platz im Himmel zu sichern. Jede Umkehr zu Gott ist die größte Wohltat, die ein Mensch sich selbst gönnt. Mitten im Leben. Mitten im Leben. Und dann kommt etwas hier. Du hast mir den Rücken zugekehrt. Sieh doch ein, wie viel Leid und Unglück es bringt, dem Herrn, deinen Gott, davonzulaufen und ihn nicht ernst zu nehmen. Muss man drüber nachdenken. Ich wurde auf der Autobahn eben noch erinnert an das Gespräch mit einem Mann, der sich von Gott sukzessive zurückzog. Und dann habe ich ihm einen Brief geschrieben und sage, du und ich, wir werden es nie schaffen, gottlos zu sein. Nie. Und ich habe recht behalten. 5 Jahre hat es gedauert. Wir werden es nie schaffen. Was wir gehört haben und verinnerlicht haben, das werden wir nicht los. Gott bringt sich in Erinnerung. Gott erscheint. Warum klagt ihr mich jetzt an, sagt Gott? Ihr wollt doch nicht von mir wissen. Gott erscheint ja hier merkwürdig passiv. Er überlässt dem Menschen sich selber. Das ist das, was Paulus im Römerbrief sagt. Da steht dreimal das Wort im ersten Kapitel. Ich gebe die Menschen dahin. Das heißt, ich ziehe mich zurück und lasse sie machen. Dass sie jetzt einmal das leben, was sie im tiefsten Herzen leben wollen. Sie müssen zu der Erkenntnis kommen, dass das ihr Leben nicht auf den Punkt bringt. Gott lässt Menschen auch Gegenwind erfahren, damit sie sich wieder nach dem Rückenwind, nach ihm sehnen. Und manche Menschen müssen erst Gott verlieren, um Gespür dafür zu kriegen, oder neuen Gespür dafür zu kriegen, was sie an Gott haben können. Ja, Gott so sagt sogar, Gott hat den Mut dazu zu sagen, macht doch mal die Probe aufs Exempel. Wo sind denn eure Götter, die ihr euch zurechtgemacht habt? Sie sollen kommen und zusehen, ob sie euch retten können. Und dann werdet ihr mal sehen, wie das geht, so sagt er an der Stelle. Ist deine Lebensdevise stark genug, auch für die dunklen Stunden? Bergpredigt. Wenn es brennt, wenn es in der Beziehung brennt, wenn die schwere Krankheit kommt. Und in der Stunde der Not muss es sich erweisen, ob man auf einem Fundament steht. Wilhelm Busch, nicht der Dichter, sondern der Pastor Wilhelm Busch, der hatte mal ein Gespräch mit einem Atheist gehabt. Der also sagt, Gott, komm, habe ich schon längst hinter mir gelassen, lebe wo ganz anders. Er sagt, okay, wir beide werden jetzt mal formulieren, woran wir glauben. Gut, Wilhelm Busch sagt, ich beginne. Ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer, den Allmächtigen und an Jesus Christus und er sagt das Glaubensbekenntnis. Daran glaube ich und Auferstehung der Toten und so weiter. Daran glaube ich. Und jetzt sag du mal, woran du glaubst. Ja, so genau kann ich das jetzt auch nicht sagen. Und so ging das aus. Ihr Lieben, woran glauben wir? Woran glauben wir? Und Gott, der verschmähte Gott, der gehörnte Gott, der an die Seite gerückte Gott, der macht aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. Das ist ein Liebeslied von jemand, der unendlich liebt. Immer noch. Und immer weiter. Und der sich nicht schmollend zurückzieht. Und seine Liebe, die ist stärker als der Tod, die ist auch stärker als die Untreue. Und dann ist im Buch des Hosea ein Wort, das zieht mich immer wieder ganz tief so an. Hosea ist ja zurzeit in der Bibellese dran, unwahrscheinlich. Da heißt es, wie könnte ich dich aufgeben? Mein Herz ist anderen Sinnes. Ich bin kein Mensch. Ich kann dich nicht einfach links liegen lassen. All meine Barmherzigkeit ist in mir entbrannt. Ich kann dich nicht aufgeben. Ihr lieben Freunde, ist das nicht großartig? Gott hält sich bereit und lässt sich finden. Denken wir an den verlorenen Sohn. Der musste erst seine Erfahrungen machen. In der sogenannten Welt ohne den Vater. Bis er merkte, ich laufe auf Grund. Ich bin ausgebaut. Gott hält sich bereit und er lässt sich finden. Er ist der größte Menschensucher und der größte Menschenfinder. Niemand ist so sehr in seiner Liebe an mir und dir interessiert wie dieser Gott. Glaubst du das? Und er ist da und breitet seine Arme aus wie beim verlorenen Sohn, damit wir unsere Torheit einsehen und zurückkehren. Und dann schließen wir uns selber wieder an die Quelle des Lebens. An die Quelle des Lebens. Und wer an dieser Quelle des Lebens lebt, den mögen manche vielleicht für einen Narren halten. Aber der ist in Wirklichkeit klug. Ich möchte euch gerne auch heute so ein Blatt mitgeben. Und das habe ich mal so überschrieben, Nacharbeit, meine eigene Glaubensgeschichte mit Gott. Wenn Predigten auch nachhaltige Wirkung haben sollen, dann ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir dann am reinschauen und reinhören und das zu uns selbst, zu mir in Beziehung setzen. Ich habe das auch getan. Ich wünsche euch, dass ihr dem liebenden Herzen Gottes begegnet. Amen.